Hallo und herzlich willkommen zu unserem Arbeitskammer-Podcast Morgenröte, ein Podcast, der sich mit alternativen Zukünften und fortschrittlichen Ideen für Arbeit und Wirtschaft auseinandersetzt. Ich bin der Fred.
Und ich bin Jonas.
Ja, für unsere heutige Podcast-Folge haben wir uns ein Thema ausgesucht, das im Grunde genauso alt ist wie die Arbeiterinnenbewegung selbst und das ist sogar, jetzt kommt's, auf die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit von der UNESCO geschafft hat. Was könnte das denn sein?
Oh, wir reden heute über ein Weltkulturerbe.
Über ein immaterielles wohlgemerkt. Man sagt darüber auch, dass es neben Gewerkschaft und Partei eine der drei tragenden Säulen der frühen Arbeiterinnenbewegung war.
Fängt das zufällig mit G an und hört mit Schaft auf?
Exakt. Die aufmerksame Zuhörerinnenschaft wird es natürlich schon am Titel der Folge erkannt haben. Wir reden heute über Genossenschaften. Und weil wir das alleine nur halb so gut können, haben wir wieder tolle Gäste eingeladen. Wen dürfen wir denn gleich bei uns begrüßen?
Ja, wir haben heute mit Claudia Henke quasi eine Genossenschaftsexpertin zu Gast. Claudia wird uns die Besonderheiten dieser etwas spezielleren Unternehmensform versuchen näher zu bringen. Und dann machen wir noch einen Ausflug zum Roten Faden. Das ist ein Osnabrücker Unternehmen, das sich gerade in eine Genossenschaft umgewandelt hat, beziehungsweise dabei ist. Da reden wir dann ein wenig mit den Mitarbeitenden, beziehungsweise den Neugenossinnen. Aber zurück zu den Anfängen, Fred. Du sagtest eben, Genossenschaften waren neben Gewerkschaft und Partei eine der tragenden Säulen der frühen Arbeiterinnenbewegung. Was meinst du denn damit und wie kam es denn überhaupt dazu?
Ja, dafür ist es zunächst hilfreich zu verstehen, was das Besondere an einer Genossenschaft ist. Ich möchte unseren Gästen jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber auf zwei wichtige Eigenschaften von Genossenschaften will ich doch kurz hinweisen. Sie sind nämlich erstens die einzige Rechtsform, die die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Förderung ihrer Mitglieder festschreibt. Das steht auch genauso im Genossenschaftsgesetz drin. Das heißt, eine Genossenschaft ist zuallererst für ihre Mitglieder da und existiert nicht allein aus dem Zweck heraus, um aus Geld noch mehr Geld zu machen, wie das in großen Teilen unserer Wirtschaft der Fall ist. Und eine weitere Besonderheit liegt in ihrer demokratischen Grundpraxis. Die Mitglieder sind gleichzeitig EigentümerInnen der Genossenschaft und können gemeinsam und gleichberechtigt über die Belange der Genossenschaft abstimmen. Geld und Anteil werden also nicht mit Einfluss gleichgesetzt, wie das zum Beispiel bei anderen Rechtsformen, wie zum Beispiel bei der AG der Fall ist, sondern jedes Mitglied hat unabhängig davon, wie viel Geld eben eingebracht wurde, ein gleichwertiges Stimmrecht. Und diese genossenschaftliche Idee der Selbsthilfe, verbunden mit ihrer demokratischen Grundpraxis, machte sie für die frühe Arbeiterinnenbewegung, die sich einer immer stärkeren Ausbeutung durch die Kapitaleigner gegenüber sah, natürlich wahnsinnig interessant. Man kann sagen, dass Genossenschaften der hierarchischen Ordnung des kapitalistisch und patriarchal geprägten Unternehmens die Ideale einer klassenbewussten Arbeiterinnenschaft entgegenstellten und Gleichberechtigung, Mitspracherechte und auch Solidarität zu Zeiten der Industrialisierung versprachen, als die ungebremste ökonomische Interessensdurchsetzung ihren Höhepunkt erreichte. Es erstaunt also nicht, dass die Frühphase der Arbeiterinnenbewegung geprägt war durch den Dreiklang Partei, Gewerkschaft und Genossenschaft. Vor allem die Versorgung der ArbeiterInnen mit Wohnraum oder guten und günstigen Nahrungsmitteln wurde über proletarische Selbsthilfeorganisationen wie Genossenschaften geregelt. Zu Zeiten der Weimarer Republik wurden Genossenschaften dann schließlich zu einer Unternehmensform, die das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben sehr stark prägten. In Berlin zum Beispiel gab es zeitweise keine einzige Brotfabrik mehr, die nicht den sogenannten Konsumgenossenschaften gehörte. Ökonomisch waren Genossenschaften als gemeinwirtschaftlich vernetzter Sektor damals von erheblicher Bedeutung und politisch als Träger von Wirtschaftsdemokratie mit teilweise sogar antikapitalistischen Reformzielsetzungen. Die Weimarer Verfassung enthielt sogar einen eigenen Abschnitt zur Förderung des Genossenschaftswesens. Leider war eine verfassungsmäßige Förderung bei der Formulierung des heutigen Grundgesetzes aber nicht mehr durchzusetzen. Hierzulande ist die Genossenschaftsbewegung eng mit den Namen Ferdinand Lassalle, Hermann Schulze-Delitzsch und Wilhelm Raiffeisen verbunden, die sich circa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Verbreitung des Genossenschaftswesens und dessen praktische Umsetzung stark machten. Auf Schulze-Delitzsch und Raiffeisen gehen zum Beispiel die heutigen Volks- und Raiffeisenbanken als Genossenschaftsbanken zurück. Der Ursprung der ersten nachhaltigen Genossenschaftsbewegung liegt aber in Großbritannien, das ja bekanntermaßen bei der Industrialisierung etwas schneller war als der Rest der Welt. Dort hat der britische Sozialreformer und Frühsozialist Robert Owen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Pionierarbeit geleistet, indem er seine sozialistischen Ideen im Rahmen von sogenannten Corporations verwirklichen wollte. Diese neue Unternehmensform definierte er als, Zitat, eine Vereinigung einer besonderen Art, die sich mehr auf Personen als auf Kapital stützt. Sie hat nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein moralisches Ziel, Zitat Ende. Und darauf aufbauend gründete er sogar eine eigene basisdemokratische Kommune, wo Männer und Frauen gleich gut ausgebildet wurden und auch den gleichen Lohn bekamen. Viele der in England zu dieser Zeit gegründeten Genossenschaften beriefen sich zum Beispiel auf Owens Ideen. Heute spielen Genossenschaften in Deutschland leider nur noch eine untergeordnete Rolle, auch wenn in letzter Zeit wieder etwas Bewegung reingekommen ist. Erfreulich ist zum Beispiel, dass 2016 die Genossenschaftsidee in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit bei der UNESCO aufgenommen wurde. Bevor die da aber weiter zustaubt, holen wir sie wieder raus. Stimmt's, Jonas?
Ja, so soll sein, Fred. Danke für die kleine Geschichtsstunde. Ich glaube, du könntest noch viel, viel mehr erzählen zu dem Thema. Aber ich denke, durch deine Einordnung wurde schon deutlich, warum wir denken, dass die Genossenschaftsidee nicht weiter zustauben sollte und auch gut hier in den Podcast reinpasst. Eben auch, weil wir halt ein großes Potenzial in der Genossenschaftsidee sehen, gerade in Bezug auf die aktuellen anstehenden Wandlungsprozesse hier im Saarland. Denn bei der sogenannten sozial-ökologischen Transformation des Saarlandes, von der man immer wieder hört, muss es aus unserer Sicht ja um weit mehr gehen als darum, lediglich Bestehendes zu erhalten oder zu erneuern. Es muss um mehr gehen als nur Produktionsprozesse umzustellen. Es muss um mehr gehen als nur neue Produkte zu entwickeln. Nach unserer Ansicht muss es um eine neue, eine andere Art des Wirtschaftens gehen, die dann durch Kooperation und Solidarität, Verantwortung und Sinnhaftigkeit sowie durch Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit statt purer Gewinnmaximierung geprägt sein sollte. Das klingt zumindest mal ziemlich gut, finde ich. Aber im Ernst, ausgehend von ihren grundlegenden Prinzipien sowie dem formal-juristischen Rahmen, eignet sich die Rechtsform der Genossenschaft in besonderem Maße, eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft aus Perspektive von Arbeitnehmenden zu unterstützen. Den Genossenschaften bieten die Möglichkeit, sowohl die Erfahrungen als auch die Interessen und die Ideen der Beschäftigten in wirtschaftliche Strategieprozesse mit einzubeziehen. Und das ist aus unserer Sicht eben zentral, um Veränderungsprozesse erfolgreich und vor allem im Sinne der Arbeitnehmenden zu gestalten. Denn die Beschäftigten haben eben eine langfristige Perspektive aus ihrem eigenen Interessen heraus an dauerhaft sicheren und guten Arbeitsplätzen und damit eben auch am langfristigen Erhalt des Unternehmens, in dem sie beschäftigt sind. Das fehlt ja einerseits manchmal der Politik, die meist lediglich einen Planungshorizont von Legislaturperiode zu Legislaturperiode hat, oder auch dem großen Management, das meist eher die kurzfristigen Gewinnabsichten im Interesse der Aktionäre im Blick hat. Belegen lässt sich das beispielsweise auch dadurch, dass genossenschaftliche Organisationsformen relativ krisenfest sind. Durch die schwere Wirtschaftskrise ab 2008 beispielsweise kamen Genossenschaften vergleichsweise unbeschadet hindurch. Und als besonders lokal verbunden gelten Genossenschaften ebenfalls. Dadurch können sie eine Vielzahl von lokalen Herausforderungen besonders gut angehen und zum Beispiel in Zeiten des Klimawandels und Umstellungsprozessen maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Und darüber hinaus, für uns besonders wichtig, vielleicht auch gerade aktuell, die gesamtwirtschaftliche Relevanz der Genossenschafts- und Mitgestaltungsidee. Was wir aus bundesweiten Erhebungen wissen, wo Mitbestimmung im Betrieb funktioniert, ist nicht nur die Innovationskraft, sondern auch die Zufriedenheit mit der Demokratie wesentlich höher.
Um es mal vereinfacht auszudrücken, kann man sagen, nachhaltige und demokratische Gesellschaften brauchen eben auch nachhaltige und demokratische Eigentumsformen. Und gerade in Zeiten, in der sich die Demokratie in der Krise befindet, müssen Beteiligung und Mitbestimmung eben gestärkt werden. Und da sind Genossenschaften doch die ideale Unternehmensform, um mittels demokratischer Selbsterfahrung das Vertrauen der Menschen in die demokratische Praxis zu stärken. In Zeiten der Neoliberalisierung und der Hyperindividualisierung können Genossenschaften gerade dazu beitragen, dass solidarische und egalitäre Beziehungen überhaupt wieder vorstellbar werden und dass Menschen soziale Umgangsformen einüben. Ist mehr oder weniger leider untergegangen in Zeiten des Turbokapitalismus und mit seiner Ellenbogenmentalität.
Ja, das stimmt und das klingt eigentlich alles super bis hierher. Aber was wir merken, die politischen Institutionen hier im Saarland, die scheinen auf das Thema Genossenschaften dennoch nicht ganz so gut vorbereitet zu sein. Das Thema ist derzeit bis auf Bürgerenergiegenossenschaften und vielleicht noch Wohnungsbaugenossenschaften gar nicht so richtig bekannt, oder Fred?
Ja, das stimmt. Dabei können Genossenschaften ganz unterschiedliche Formen annehmen. Aber erstmal zu den von dir gerade genannten. Bekannt sind in Deutschland vor allem Bau- und Wohngenossenschaften, die Immobilien durch Vergemeinschaftung der Spekulation am Markt entziehen und so für günstige Mieten und selbstbestimmtes Wohnen sorgen. Im Saarland gibt es zwei davon. Es gibt aber auch mehrere kleinere, zumindest genossenschaftlich orientierte Wohnprojekte. Außerdem gibt es immer mehr Bürgerenergiegenossenschaften, mit Hilfe derer Bürger und Verbraucher aktiv die Energiewende mitgestalten können. Davon gibt es im Saarland aktuell 7. Ein ganz besonderes genossenschaftliches Modell für die Energiewende kann aber auch aus einer Belegschaftsgenossenschaft heraus entstehen. Das heißt, wenn ArbeiterInnen eines Betriebs sich zusammenschließen und eine Genossenschaft gründen und gemeinsam in Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung investieren. Ein Beispiel einer solchen ArbeiterInneninitiative findet sich zum Beispiel bei Volkswagen im Werk Emden. Dort wurde auf Initiative des Betriebsrats eine Belegschaftsgenossenschaft für Solarenergie gegründet, die laut eigener Aussage sogar die größte Solaranlage einer Belegschaftsgenossenschaft in Europa ist. Für Beschäftigte ist dies eine sichere und nachhaltige Anlageform, die sich nicht nur finanziell rechnet, sondern die auch noch das Gemeinschaftsgefühl im Unternehmen stärkt. Genossenschaften findet man oft auch dort, wo der Staat versagt bzw. seine Aufgaben der Daseinsvorsorge nicht nachkommt. So gibt es zum Beispiel genossenschaftlich organisierte Dorfläden, um die Nahversorgung zu stärken, Kulturgenossenschaften, die das Kulturangebot in Städten und Dörfern aufrechterhalten wollen, oder Infrastrukturgenossenschaften, die die Bestandserhaltung öffentlicher Gebäude wie Schwimmbäder zum Beispiel zum Ziel haben. Das sind alles Beispiele sogenannter Fördergenossenschaften. Daneben gibt es noch die sogenannten Produktivgenossenschaften. Das sind dann Unternehmungen, wo die Mitglieder gleichzeitig auch als Arbeitende organisiert und damit EigentümerInnen des Unternehmens sind. Ein bekanntes Beispiel ist Mondragon mit Sitz in Spanien. Das ist sogar die weltweit größte Industriegenossenschaft mit über 80.000 Beschäftigten, die unter anderem im Werkzeugbau und in der Automobilindustrie tätig ist.
Ja, super interessant und es klingt auf jeden Fall nach einer guten Sache für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was auch nach einer guten Idee für diese klingt, Belegschaftsgenossenschaften oder Arbeiterkooperativen als Alternative, wenn zum Beispiel Betriebsschließungen drohen. Zum Beispiel sorgt aktuell der Fall des britischen Automobilzulieferers GKN weltweit für Aufmerksamkeit, der die Betriebsschließung für sein Werk in Florenz angekündigt hat. Dort hat die Belegschaft in Reaktion auf die drohende Schließung ihre Fabrik einfach besetzt und das sogar auf rechtlich legale Weise. Die Beschäftigten haben dann dort alternative Geschäftsmodelle ausgearbeitet für die Produktion von Busteilen, Solarzellen und Wasserstoffelektrolyseuren statt eben der Produktion der bisher gefertigten Achsenwellen für Autos. Mit der Genossenschaft GKN for Future wollen die Beschäftigten das Werk als Arbeiterkooperative mit diesen neuen und nachhaltigen Geschäftsmodellen fortführen. Nicht nur die Arbeiter und Arbeiterinnen halten dort Genossenschaftsanteile, sondern auch viele Akteure aus der Region beteiligen sich daran. Da auch das Saarland aktuell hier von vielen Betriebsschließungen betroffen ist, regen wir immer wieder an, das Modell der genossenschaftlichen Betriebsfortführung in den Überlegungen zur Standortsicherung auch mit zu berücksichtigen. Dazu braucht es aber eben auch die Unterstützung aus der Politik, also dem politischen Willen.
Da ist diese politische bzw. eine institutionalisierte Unterstützung aber zu wenig oder kaum gibt, muss man halt schauen, wer sonst noch so unterstützen könnte. Und dabei führt kein Weg an unserem heutigen Gast, Claudia Henke, vorbei. Claudia hat nämlich tagtäglich mit Genossenschaften zu tun, denn sie ist Co-Gründerin und Co-Vorstand von Platform Cooperatives Germany EG, also einer Genossenschaft. Und dort entwickelt sie nachhaltige Unterstützungssysteme für eine kooperative Ökonomie. Außerdem berät sie Unternehmen und deren Mitarbeitende, wenn sie sich in eine Genossenschaft umwandeln wollen. Und mit Claudia sprechen wir nun zum Thema. Ja, hi Claudia, dann erzähl doch mal, wie kam es zu deinem Engagement für Genossenschaften und was treibt dich an?
Ja, hallo zusammen erstmal. Was treibt mich an? Ich habe einfach immer schon sehr gerne mit anderen zusammen auf Augenhöhe an spannenden Themen gemeinsam gearbeitet und die Genossenschaft bietet dafür einfach einen guten Rahmen.
Okay, und was macht aus deiner Sicht die Unternehmensform der Genossenschaft denn so besonders? Da gibt es doch so bestimmte Prinzipien und Grundsätze. Was kann man sich darunter vorstellen? Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, es gibt internationale kooperative Werte wie Selbsthilfe. Daraus sind Genossenschaften ja mal entstanden. Selbstverantwortung, Fairness. Aber auch Demokratie hat einfach einen hohen Stellenwert. Und das zeigt sich auch in den Prinzipien. Also Genossenschaften stehen für eine demokratische Mitgliederkontrolle, aber auch für ökonomische Teilhabe, für Weiterbildung, Kooperation von Genossenschaften untereinander und so etwas wie Concern for Community. Also was braucht die Community für eine nachhaltige Entwicklung?
Und was heißt das nun konkret in der Praxis, wenn wir uns mal so in eine Genossenschaft hineinbeamen? Ist das Arbeiten und das Wirtschaften in einer Genossenschaft gänzlich anders als zum Beispiel in einer GmbH? Welche Verantwortung tragen denn die Mitarbeitenden und gibt es auch sowas wie eine Geschäftsführung oder einen Vorstand?
Das Arbeiten muss grundsätzlich erstmal gar nicht anders sein. Das Wirtschaften allerdings schon. Wir sind ja selbst als Genossenschaft organisiert und wir sind als Genossenschaft gesetzlich dazu verpflichtet, unsere Mitglieder zu fördern. Also wir verdienen Geld, wir erwirtschaften Überschüsse, um genau diesen Zweck, die Förderung unserer Mitglieder, zu erfüllen. Und das ist ja schon ein erheblicher Unterschied zu anderen Unternehmen. Die sind ja erstmal nicht dafür da, ihre Mitarbeitenden zu fördern. Beim Arbeiten muss man nochmal unterscheiden. Man kann in einigen Genossenschaften ja auch einfach mitarbeiten, ohne Mitglied zu sein. Dann unterscheidet sich das Arbeiten gar nicht wesentlich. Das Arbeiten kann aber ganz anders sein, wenn man als Mitglied, also als Miteigentümerin im Unternehmen arbeitet. Als Mitglied wählt man dann unter anderem den Vorstand, der die Genossenschaft nach außen vertritt, aber auch den Aufsichtsrat, der den Vorstand berät und kontrolliert. Und man entscheidet beispielsweise auch gemeinsam über eine Gewinnverteilung.
Was uns hier auch umtreibt, viele Familienunternehmen suchen händeringend nach Unternehmensnachfolge. Und das ist oft gar nicht so einfach. Auch hier im Saarland ist der demografische Wandel im Mittelstand vor allem angekommen. Eine Alternative könnte ein sogenanntes Workers Buyout sein, also die Fortführung des Betriebs durch Mitarbeitende in der Form der Genossenschaft. Kannst du uns dazu auch was erzählen?
Workers Buyout wird seit vielen Jahren weltweit erfolgreich eingesetzt, um Krisenbetriebe zu retten. Das passiert, indem die Belegschaft oder auch Teile der Belegschaft das Unternehmen kauft und es gemeinsam weiterführt und das in Form einer Genossenschaft. Und bei der Unternehmensnachfolge sieht es in Deutschland zurzeit gerade so aus, dass bis Ende 2027 mehr als 600.000 kleine und mittlere Unternehmen zur Nachfolge anstehen. Das sind also weit mehr als eine halbe Million Betriebe. Und auf eine Bewerberin beziehungsweise einen Bewerber kommen zurzeit aber mehr als drei Unternehmen, die übergeben wollen. Und das reicht einfach nicht, ne? Also das heißt, es sind einfach viel zu wenig Nachfolgende da. Und der Vorteil vom Workers Buyout in der Nachfolge ist deshalb, da braucht es gar keine Externe, weil die Belegschaft übernimmt. Und das sind ja auch diejenigen, die das Unternehmen richtig gut kennen, ne? Die Kunden, die Lieferanten und alles. Und die Arbeitnehmerinnen retten damit das Unternehmen tatsächlich gegebenenfalls von der Schließung. Wir halten ihre eigenen Arbeitsplätze in der Region und das ist auch nicht ganz unerheblich, denn Unternehmen entscheiden tatsächlich ja auch manchmal darüber mit, ob eine Gegend lebenswert ist oder bleibt. Denn wenn ich vor Ort gar nichts mehr einkaufen kann und keine Arbeitsplätze vorhanden sind, dann macht das was mit einer Region. Und die Belegschaft erhält natürlich Unternehmens-Know-how und Unternehmenswerte. Hürden gibt es allerdings momentan noch dabei. Das Modell ist praktisch nicht bekannt in Deutschland. Daran arbeiten wir aber gerade auch hier mit dem Podcast. Finanzierung ist tatsächlich ein Thema, weil Mitarbeitende natürlich nicht unbedingt einen Zugang zu finanziellen Ressourcen haben. Aber auch da gibt es schon ein paar Lösungsansätze. Und was natürlich auch noch so ein Thema ist, das ist so der Schritt in die Mitverantwortung. Ja, das Mitarbeitende zu Miteigentümerinnen werden, das ist natürlich, das macht was, ne? Aber auch da muss man einfach sagen, so ein Nachfolgeprozess, der dauert ja so im Schnitt 3 bis 5 Jahre, also von den ersten Überlegungen bis zur Übergabe. Und das ist auch so ein Zeitraum, wo man sagen kann, da kann man auch in eine geteilte Verantwortung hineinwachsen.
Du unterstützt ja auch Unternehmen und deren Mitarbeitende, wenn sie sich in eine Genossenschaft umwandeln wollen. Jetzt haben wir vielleicht ZuhörerInnen dabei, die genau das vorhaben. Welche Hilfe bietest du denn konkret an?
Ja, also wir informieren zum Thema. Wir begleiten den gesamten Prozess peer-to-peer. Das heißt, wir sind ja selbst Genossenschaft und wir haben selbst gegründet. Wir führen selbst eine Genossenschaft und wissen tatsächlich auch, wo es da ja drückt und wo man Unterstützung braucht. Wir vernetzen aber auch zu wichtigen anderen Akteuren im Ökosystem und arbeiten aber auch an geeigneten Rahmenbedingungen.
Ja, die Rahmenbedingungen unterscheiden sich auf jeden Fall, auch im digitalen Raum beispielsweise. Es gibt ja auch sogenannte Plattformkooperativen, also Genossenschaften, die die digitalen Geschäftsmodelle von Amazon, Lieferando, Airbnb und so weiter versuchen neu zu denken. Wie passen denn digitale Geschäftsmodelle und Genossenschaften zusammen und welche Probleme der Plattformökonomie werden durch Genossenschaften versucht anzugehen?
Ja, da geht es um Mitbestimmung und Gestaltung. Also Plattformökonomie hat ja einen enormen Einfluss auf unsere Gesellschaft, ohne dass wir als User tatsächlich Einfluss nehmen könnten. Und als Alternative, das können Plattform-Koops tatsächlich sein, also Plattformen, die genossenschaftlich organisiert sind. Nutzende können da beispielsweise Mitglied werden, entscheiden mit, etwa über Angebote oder Datenverwendung. Und dazu gibt es unter anderem gerade ein Pioniervorhaben wie Haku, das ist eine Plattform für lebenslanges Lernen. Und die unterstützen wir und begleiten wir gerade bei der Gründung.
Wir sind ja auch ein kapitalismuskritischer Podcast. Und Genossenschaften stehen ja bekanntlich für Kooperation, Solidarität und Sinnhaftigkeit, während aber im Kapitalismus Konkurrenzdenken und Gewinnmaximierung dominieren. Wie gehen Genossenschaften denn damit um? Können Genossenschaften unter kapitalistischen Bedingungen überhaupt zu großen Unternehmungen heranwachsen, die dann auch noch ihre genossenschaftlichen Prinzipien beibehalten? Oder bleiben die eher so auf einzelne Nischen beschränkt?
Ja, da gibt's in Spanien gibt's ja ein ganz gutes Beispiel für ein gesamtes genossenschaftliches Ökosystem, in dem sich viele Genossenschaften zusammengeschlossen haben. Das ist ja die Mondragon-Gruppe mit einer sehr hohen Wirtschaftsleistung, mit eigener Universität. Und was Genossenschaften ja nun besonders auszeichnet, ist tatsächlich ihre Bedarfsorientierung. Also das heißt nicht Angebot, sondern Bedarfsorientierung. Sie kreieren Produkte und Dienstleistungen, für die es echte Bedarfe gibt. Gegebenenfalls sogar gleich für die eigenen Mitglieder. Also das gilt zum Beispiel auch in der Mondragon-Gruppe, die eigentlich Teile für die Autoindustrie überwiegend produzieren, die aber auch ihre eigenen Supermärkte haben und Kinderbetreuung und vieles andere. Da kommen wir ja wieder zu den internationalen genossenschaftlichen Werten, Kooperation von Genossenschaften untereinander und gegenseitige Unterstützung. Eigentlich so ein Aufbau vom Ökosystem, gegebenenfalls von kleineren Genossenschaften, die sich eben zusammenschließen. Und das ist ja eigentlich ein super Modell, was unheimlich gut in unsere soziale Marktwirtschaft tatsächlich auch passt.
Okay, das zeigt auf jeden Fall das große Potenzial, das in Genossenschaften steckt. Allerdings fristet die genossenschaftliche Idee hierzulande eher so ein Schattendasein. In Landen, was anders ist, ist ja Italien. Dort spielen Genossenschaften eine tragende Rolle für Wirtschaft und Gesellschaft. Weißt du, was dort anders läuft als bei uns? Und was sollte denn aus deiner Sicht die Politik hierzulande tun, um das Genossenschaftswesen weiter voranzubringen?
Vielleicht nur mal einfach so ein paar Zahlen. Also Italien hat so um die 60 Millionen Einwohner und etwa 80.000 Genossenschaften. Wir haben so ein bisschen mehr als 80 Millionen Einwohner und haben so etwa 8.000 Genossenschaften. Also man sieht, da ist noch viel Luft nach oben. Und Italien hat das eigentlich ganz gut gemacht. Die haben in den 1980er Jahren tatsächlich ganz starke unterstützende Rahmenbedingungen aufgebaut. Und zwar überwiegend auch Zugang zu Ressourcen, also zu Finanzierung, aber auch zu Know-how aufgesetzt. Und das ist etwas, was, ich glaube, das braucht jede Entwicklung Zugang zu Ressourcen. Und da tut sich aber tatsächlich gerade auch ein bisschen was bei uns. Und die aktuelle Bundesregierung hat jetzt gemeinsam mit der Community tatsächlich etwas auf den Weg gebracht im Rahmen der nationalen Strategie zu sozialer Innovation und gemeinwohlorientierter Unternehmen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Da gibt es gerade Förderprogramme, die aufgesetzt werden, auch für einen etwas längeren Zeitraum. Und damit Ich denke mal, damit haben wir schon einen ersten Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung gemacht.
Ja, gerade in Italien gibt es ja auch so ein Gesetz, das Genossenschaften fördert. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das Macora-Gesetz, das unterstützt, also das unterstützt zum Beispiel besonders bei Workers Buyout, und zwar dadurch, dass Mitarbeitenden Vorkaufsrecht tatsächlich eingeräumt wird, also der Belegschaft wird ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Aber auch, es ist auch sowas möglich wie eine Kapitalisierung von Arbeitslosengeld. Also das heißt, man kann sich den Betrag auszahlen lassen und einsetzen, um Anteile an der Genossenschaft, an der zukünftigen Genossenschaft zu erwerben. Also das ist natürlich ein Riesenhebel tatsächlich. Aber natürlich auch der Mutualitätsfonds, das heißt 3% der Gewinne von Genossenschaften fließen in diese Mutualitätsfonds und die finanzieren einfach auch den Umbau und den Aufbau von Genossenschaften. Und das ist etwas, was es hier natürlich so momentan gar nicht gibt.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Claudia, für deine Expertise und deine Einblicke. Wir gehen jetzt zum Roten Faden. Das ist ein Saarbrücker Unternehmen, das gerade einen Umwandlungsprozess in eine Genossenschaft durchmacht. Und da bist du ja auch involviert, die hast du ja beraten. Und mit den Neugenossinnen reden wir gleich noch. Dir vielen Dank, du hast den Podcast auf jeden Fall bereichert und uns ist jetzt auch einiges klarer geworden.
Ja, danke an euch und liebe Grüße an den Roten Faden.
Ja, richten wir gerne aus. Wir reden gleich mit Beate und Nils, die kennst du ja. Und wir gehen jetzt mal los rüber zum Roten Faden.
Gut, hallo ihr zwei.
Hi.
Fangen wir mal mit einer kleinen Vorstellung an. Wer seid ihr denn und was ist denn der Rote Faden eigentlich?
Hallo, ich bin die Beate. Und der Rote Faden ist ein kleines Unternehmen hier in der Stadt Saarbrücken. Das wurde auf Basis von einem Diplom 2006 gegründet. Und ihr findet uns in der Rosenstraße, in unserem Laden oder auch auf roterfaden.de online. Wir vertreiben einen Taschenbegleiter, das ist ein Organizer. Und der hat einen patentierten Klammermechanismus. Du kannst dann jedes Heft, alle Zettel, alles einklammern. Das machen wir neuerdings als eingetragene Genossenschaft. Und ja. Ich denke, weitere Infos findet ihr auf jeden Fall im Netz. Das ist, was wir machen. Ich habe das, wie gesagt, gegründet und kürzlich haben wir neu firmiert und quasi neu gegründet und zwar zu dritt.
Ja, hi, ich bin Nils, arbeite seit ungefähr 8 Jahren im Unternehmen. Vorerst war das so ein Aushilfsjob. Über die Jahre habe ich dann mehr und mehr Aufgaben übernommen. Und dann waren wir so weit, dass ich gesagt habe, ja, ich mache bei der Gründung der Genossenschaft mit. Und zusätzlich sind wir noch Milena, die ist im Urlaub, die arbeitet auch seit circa 8 Jahren hier und ist diesen Schritt auch mitgegangen.
Und als Unternehmen gibt es euch ja schon recht lange und das auch sehr erfolgreich. Was treibt euch denn an, dass ihr euch jetzt auf einmal dazu entschieden habt, euch in eine Genossenschaft umzuwandeln?
Also es war die richtige Lösung für einen Gedanken, den ich schon eine Zeit lang rumgetragen hatte, nämlich ja, okay, wie geht es weiter? Wenn du überlegst, normalerweise legen Designer jeden Tag Eier, aber ich hatte dieses Ei gelegt, gebrütet, Küken großgezogen. Das Küken ist jetzt 18, so Milena und Nils sind super lange dabei. Ja, einfach dieser Gedanke, das abzugeben. Aber da war nicht direkt klar, welche Form das annehmen kann. Ja. Aber ja, interessant halt auch für euren Podcast ist ja, okay, was gibt es noch zwischen ich mache das alleine, die ganzen Jahre war das ja auch so, oder ich mache das gar nicht mehr, oder ich verkaufe das. Ja, also was gibt es da denn eigentlich noch so für Optionen? Und den Weg, den wir jetzt gegangen sind, zu sagen, wir führen das weiter als Dreierteam mit 2 Leuten, die ich sehr gut kenne, sehr viele Jahre kenne. Das ist für mich die passende Lösung gewesen. Es ist auf jeden Fall auch eine Form der relativ frühen Nachfolge. was ja ganz gut ist, weil Nachfolge muss ja nicht bedeuten, okay, ich bin jetzt 70, ich kann gar nicht mehr. Ich wollte auch nicht mehr Chefin von anderen Menschen sein. Ja, das waren so die Beweggründe.
Ich hatte eigentlich für mein Leben eher so geplant, Angestellter zu sein, keine Verantwortung oder wenig Verantwortung für das große Ganze zu haben. Und die Idee ist ja auch von Beate an uns herangetragen worden. Es war keine gemeinsame Entscheidung. Beate hat uns diese Möglichkeit geboten. Und nach paar Tagen Überlegung und auch mit dem Thema sich ein bisschen auseinandersetzen hat natürlich geholfen, war dann klar, okay, das ist eine Option, die ich nicht verstreichen lassen will. Ich mag das Unternehmen, ich mag mein Team, ich will hier bleiben. Und das ist eine Gelegenheit, die man vielleicht nicht immer bekommt. Und natürlich ist auch die Genossenschaft einfach ein sehr interessantes Konzept, dass ich wollte dabei sein, wenn es ausprobiert wird.
Okay, und spürt ihr von eurer täglichen Arbeit konkrete Auswirkungen aus dem Umwandlungsprozess oder was erwartet ihr an konkreten Veränderungen, Auswirkungen der täglichen Arbeit?
In der täglichen Arbeit spürt man erstmal noch nicht so einen großen Unterschied. Natürlich kommen andere Aufgaben dazu, diese bürokratischen Aufgaben übernehmen wir natürlich zu dritt. Es stellen sich im Alltag Fragen, gerade zum Organisatorischen, die man sich die ganze Zeit nicht gestellt hat. Aber so eine direkt krasse Veränderung jetzt im Arbeitsalltag, die ist eher auf so einer persönlichen Ebene, findet die statt. Die Arbeit verändert sich ja nicht. Das Unternehmen macht ja immer noch das, was es die ganze Zeit gemacht hat. Aber man merkt schon, beziehungsweise ich merke, dadurch, dass ich mich für diese Genossenschaft entschieden habe, hat sich das auch schon verändert, wie man die Arbeit wahrnimmt, wie man morgens zur Arbeit geht. Das hat eine Ernsthaftigkeit, aber auch viel mehr Spaß. Das hätte ich mir anfangs nicht gedacht, dass das sich so verändert.
Ja klar, also ich würde das auf jeden Fall auch so sagen, wie die Aufgaben haben sich natürlich nicht geändert, aber ich finde, das Feeling hat sich sehr geändert. Wenn man gewusst hätte, was sich ändert so im Bürokratischen, dann hätte man es nie gemacht. Nee, Quatsch. Aber das ist gut, dass man das nicht wusste, dass man nicht wusste, wie viel Arbeit das dann tatsächlich auch am Schreibtisch bedeutet. Aber da muss man halt jetzt durch. Und bis jetzt finde ich auch, es lohnt sich. Und also ich meine, obwohl wir vorher, wie man das, glaube ich, so nennt, flache Hierarchien hatten, ja, glaube ich schon auch, das hat sich total viel verändert und ich freue mich nicht, Mitarbeitende zu haben, sondern zwei Partner. Hm. Ich finde es gut, ja. Hm. Hm. Und es gibt, glaube ich, für jeden im Team immer wieder Dinge zu klären, die vorher einfach, wo man gar nicht wusste, dass sie zur EG-Gründung dazugehören. Man lernt total viel dadurch auch. Hm.
Ja. Du hast das schon angedeutet, dass es teilweise sogar ein bisschen mehr Arbeit war, als du gedacht hast, ja, sich umzuwandeln. Aber lass uns doch mal konkret werden. Also könnt ihr uns so ein paar Eindrücke schildern, was man alles so beachten muss und wo die Fallstricke bei einer Gründung von einer Genossenschaft liegen? Würdet ihr denn sagen, ist es einfach, eine Genossenschaft zu gründen?
Also das Problem ist beim Gründen der Genossenschaft, dass das ein ziemlich wenig belichtetes Thema ist. Also die Milena, die dritte bei uns im Team zum Beispiel, hat BWL studiert, nichts gehört vom Thema Genossenschaft. Die IHK, da haben wir jetzt auch noch nicht so viel von gehört. Und so geht das halt einfach weiter, ob du mit der Bank zu tun hast, mit dem Notar, mit dem Anwalt, mit der Versicherung, mit dem Amtsgericht, es ist einfach so ein recht wenig beleuchtetes Feld. Und das macht die Sache tatsächlich ein bisschen herausfordernd, weil du musst dir deine Informationen wie das Eichhörnchen die Nüsse zusammensuchen. Klappt natürlich auch. Ne? Unser Buchhalter ist mega und ist auch geduldig, unser Steuerberater. Also so Leute brauchst du halt. Also man findet natürlich immer Unterstützer. Das ist aber dann mehr so, denke ich, so die private Person, die das will und die dich unterstützt. Aber so vom Institutionellen her muss da noch ganz viel passieren. Aber wir sind ja jetzt Teil davon. Ne? Also wir sind jetzt selbst Leute, die in dem Thema viel Wissen sich angeeignet haben und das auch weitergeben an andere.
Naja, ihr habt ja auch Unterstützung bekommen, ne? Von der Claudia,
auf jeden Fall,
die wir eben gesprochen haben.
Mhm. Ja, voll.
Aber eigentlich sollten solche, wie du gesagt hast, ne, solche Unterstützungsleistungen sollten ja eigentlich irgendwie institutionalisiert sein und
vielleicht
von der Politik befördert werden. Könnt ihr vielleicht sagen, was ihr da konkret gebraucht hättet an Unterstützung vom Land oder von der Politik oder von der IHK oder ähnlichen?
Also erstmal mehr Informationen. Abseits von allem, was man sich vielleicht noch vorstellt, was man an einer finanziellen Förderung vielleicht sich wünschen würde, es fehlt Information. Man kommt nicht drum rum, was die Sache aber auch ganz interessant macht, sich mit anderen Genossenschaften kurz zu schließen, mit denen zu netzwerken. Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr das hier schon gemacht? Wisst ihr, wo man das hier findet? Ist anstrengend, weil es gibt keine Blaupause. Man macht jetzt nicht im Internet auf genossenschaft.de. Hier erfahren sie alles, wie sie ihre Genossenschaft gründen. Es ist schon teilweise viel Recherche, die teilweise selbst die Verbände, die man anfragt, müssen nochmal sich abklären. Aber ja, das ist so das Erste, eine zentrale Stelle, die Ahnung hat von der Materie, die man anfragen kann, die einem weiterhelfen kann, das wäre schon ein erster Schritt, der das sehr viel vereinfachen würde, auf jeden Fall.
Da wäre zum Beispiel eine Stabsstelle im Wirtschaftsministerium, würde sich doch perfekt dazu eignen, ne? Genossenschaftliche Ansprechpartnerin und Ansprechpartner.
Also ich kann das auch total verstehen, dass Wirtschaftsministerium, IHK, wer auch immer, jetzt niemanden hat, der sofort weiß, ah ja, Genossenschaft, klar, wenn es nicht angefragt wird. Also warum soll ich dieses Wissen parat halten, wenn niemand danach fragt? Das ist natürlich auch klar, woher das kommt. Also diese Sache ein bisschen ernster nehmen, als wirkliche Alternative ansehen und dann eine Stelle schaffen, bei der man sich auch erkundigen kann. Das würde, glaube ich, dem Thema gut tun.
Genau. Es muss natürlich ja politisch auch gewollt sein, dass man gewisse Sachen eben auch voranbringt. Ne? Und aber im Saarland gibt es ja, du sagtest ja, Austausch mit anderen Genossenschaften ist wichtig, habe ja gesagt. Und nur im Saarland gibt es ja leider relativ wenige Genossenschaften und ich glaube erst recht kein Workers Buyout. Also zumindest ist mir jetzt keiner bekannt. Aber mit euren bisherigen Erfahrungen, welches Potenzial seht ihr denn für andere Betriebe oder Bereiche oder auch gesamtgesellschaftlich in dem Thema Genossenschaften?
Also mir begegnen täglich welche. Ich wollte aber zu, was Nils eben sagte, noch eine Sache ergänzen. Also es gibt im Internet tatsächlich schon so, hier, so gründest du eine Genossenschaft in 10 Schritten. Natürlich, das gibt's richtig viel. Aber das sind natürlich so die ganz groben Steps. Und der Teufel steckt im Detail. Also das wollte ich nur noch sagen. Du brauchst auf jeden Fall theoretisch und praktisch, ne? Genau. Ja, also mir begegnen auf deine Frage jetzt täglich Beispiele. Ja, also ob das jetzt eine Person ist, die im sozialen Bereich ist, Vierer-Team, aber eigentlich eine Leitung. Ne? Die Leitung geht in Ruhestand. Niemand von den 4 traut es sich alleine zu, das zu übernehmen. Als 4er-Team könnten sie sich durchaus vorstellen. Naja, ne, was ist mir dazu eingefallen? Ganz klar. Oder der Bioladen, der das nicht mehr will, aber im Stadtteil leben eigentlich so viele Familien, die alle nicht wollen, dass der Bioladen schließt. Und was ist mir dazu eingefallen? Also tatsächlich, seit ich auf diesem Pfad bin, wimmelt es nur so von Anwendungsbeispielen. Alte Industriegelände, die verkauft werden und man sich denkt, warum muss man denn da jetzt eigentlich einen Investor haben? Geht doch auch über eine Genossenschaft. Also richtig viel, wo ich da Genossenschaft für das passende Modell halten könnte. Und das, wie der Nils eben gesagt hat, ne, das ist, was Nils gesagt hat, ist ja eigentlich Huhn- und Ei-Problem. Ja, was fehlt? Das Huhn oder das Ei? Also wenn diese Leute das gar nicht auf der Speisekarte des Lebens haben, dann können sie sich leider dafür nicht entscheiden. Deswegen brauchen sie Beispiele. Und Gott sei Dank sind wir jetzt wenigstens ein Beispiel mehr. Und wir haben eben durch Claudia, durch Ose in Hamburg, haben wir ja dann auch schon Beispiele gehabt, nach denen wir schauen konnten.
Ja, genau. Dafür ist ja auch dieser Podcast da, ne? Um so Beispiele wie euch auch sichtbar zu machen.
Ne? Genau. Also es ist dann natürlich auch gerade wenn es um Unternehmensnachfolge, was ja in unserem Fall nicht ganz so ist, aber ist ja aktuell auch ein großes Thema. Es ist natürlich für kleinere Betriebe, die familiär zusammenarbeiten, bei denen jetzt eine Nachfolge ansteht, eine super Möglichkeit, das zusammenzutragen. Also das darf man nicht vergessen, das ist eine Form des Wirtschaftens, die sehr gut funktionieren kann, die aber keiner auf dem Schirm hat.
Mhm. Also stimmt, Nachfolge ist das Riesen, das ist das Riesending, ja.
Ja, genau, darüber haben wir auch schon mit Claudia geredet.
Ja, super. Dann vielen Dank schon mal. Oder aus der Praxis, diese noch Ansichten oder Erkenntnisse. Sehr wertvoll für den Podcast, denke ich. Außer vielen Dank an euch.
Ja. Danke vielen euch.
Dank an euch.
Mir hat das bisher echt Spaß gemacht, der Austausch mit Claudia sowie mit Beate und Nils. Aber es hat eben auch nochmal gezeigt, dass von politischer Seite aus noch deutlich Luft nach oben ist beim Thema Genossenschaften, auch hier im Saarland. Dabei heißt es sogar in der saarländischen Landesverfassung unter Artikel 54, der selbstständige saarländische Mittelstand in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel ist zu fördern und in seiner freien Entfaltung zu schützen. In gleicher Weise ist das Genossenschaftswesen zu fördern.
Ja, nur leider spüren wir aktuell eher wenig davon. Und um das zu ändern, begleiten wir als Arbeitskammer das Thema strategisch und wollen Genossenschaften in die öffentliche und politische Diskussion bringen. Unter anderem haben wir zum Beispiel eine 8-seitige Analyse verfasst zum Thema, in dem wir auch zentrale Forderungen an die Politik formulieren. Wer mehr wissen will, lest euch doch die Analyse gerne durch und unterstützt das Anliegen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Ja, unterstützenswert ist das Anliegen ja auf jeden Fall. Aber zum Abschluss mal noch eine etwas kritische Nachfrage. Stellen Genossenschaften nun also eine Alternative zur vorherrschenden Produktions- und Organisationsform dar? Können sie zu einem Systemwechsel beitragen? Triumphiert die Logik des Kapitals nicht doch unabhängig von der Eigentumsform? Muss sich nicht auch eine Genossenschaft letztlich gegenüber der Konkurrenz am Markt durchsetzen?
Das sind ja wieder viele Fragen, da könnte man nochmal eine eigene Podcast-Folge dazu machen, aber ich beantworte mal, wie zu Beginn, historisch. Zumindest Karl Marx und Friedrich Engels blieben auf diese Frage hin eher, skeptisch. Zwar seien solche Konzepte geeignet, um den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit innerhalb des Betriebs aufzuheben, allerdings bestünde die Gefahr, dass die Arbeiterinnen dadurch selbst zu Kapitalistinnen werden. Ein sogenannter Arbeiterkapitalismus würde wohl kaum dann zu Verbesserungen der Arbeiterinnen führen. Vielleicht sogar im Gegenteil, Entlassungen und Verzichtsrunden lassen sich dann unter Umständen sogar eher leichter durchsetzen. Aber selbst wenn Genossenschaften auf dem Markt agieren wie normale Unternehmen, Genossenschaften stellen durch ihre Eigentumsstrukturen die bestehende Ordnung in Frage. Weil Privateigentum ist ja nicht die einzige Form des Eigentums, sondern es bestehen weitere Formen wie insbesondere öffentliches Eigentum oder eben Genossenschaften. Und je mehr sich solche solidarische Strukturen wie Genossenschaften eben etablieren, desto mehr lernen Menschen bereits heute, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und einvernehmliche Lösungen zu finden. Also weg von dieser Ellenbogenmentalität.
Da bin ich einvernehmlich mit dir und stimme dir auf jeden Fall zu. Ein Ansatz, der in eine ähnliche Richtung zielt, aber vielleicht noch etwas marktkritischer daherkommt, das werden wir im Übrigen in der nächsten Podcast-Folge kennenlernen. Da wird es um das Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften gehen. Ich denke, das wird auch sicherlich wieder sehr interessant. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und auch darauf, dass ihr bestimmt wieder dabei sein werdet. Und bis dahin, bleibt solidarisch.